Herzlich willkommen zu Code Rush, Episode 7, Part 2 mit Gerrit Kieferstein. Welcome back, Gerrit.
Danke. Willkommen. Ja.
Yes, und zwar hatten wir in der ersten Episode schon über das Thema Entgiftung gesprochen. Supplements haben wir angeschnitten. Die Wichtigkeit der Entgiftung in Bezug auf Regeneration, was man selber machen kann. Schlaf, Fleisch essen, Gemüse bzw. grünes Pflanzen essen. Was mich interessiert, Gerrit, nimmst du denn persönlich auch Supplements und wenn ja, welche? Also Nahrungsergänzungsmittel?
Ich nehme Magnesium aktuell. Das ist das Einzige, was ich im Moment nehme.
Aha. Kein Vitamin D?
Nee, kein Vitamin D. Ich habe jetzt 8 Monate auf Bali gelebt, lebe gerade auf Mallorca.
Okay, alles klar. Also Vitamin
Soll.
D, ja, ist aufgefüllt dann.
Ja.
Gut. Ja, super, gut. Ich denke, mit der ganzen Nahrungsmittelergänzungsgeschichte ist es auch immer eine sehr, sehr subjektive Geschichte. Man kann sich auch verrückt machen und sagen, hey, ich brauche das unbedingt. Aber was würdest du denn sagen, welchen Teil spielt die Psyche in der ganzen Sache? Man kann auch sagen, Richtung Schlaf, manche Leute brauchen eben 5 Stunden Schlaf, andere brauchen 9. Welche Rolle spielt denn die Psyche in dem ganzen Gefüge?
Ich glaube, das ist untrennbar miteinander verwoben. Alle Trennungen, die unternehmen wir als Menschen, das sind unsere Erfindungen. So, die Natur in sich lässt sich nicht in irgendwelche Kategorien einteilen. Jetzt die Frage, okay, was wollen wir jetzt in dem Kontext mal als Psyche bezeichnen und wie das auf Schlaf einen Einfluss hat? Ich glaube, was ich halt oft erlebe, ist halt, dass Leute sagen, ja, nee, ich brauche nicht so viel Schlaf, also um das mal darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast. Spannenderweise, wenn diese Leute aber dann ihren Lebensstil doch mal aus irgendeinem Grund wandeln und dann mehr schlafen, sagen sie, Alter, krass, so fühlt sich das also an, wenn man mal richtig schläft. Wow. Also man funktioniert immer irgendwie. Der Körper ist richtig krass darauf optimiert, zu überleben. Der ist auf zwei Dinge optimiert. Der ist auf Reproduktion und auf Überleben maximiert. Und das eine ist wichtiger als das andere, offensichtlich. Also Überleben ist schon wichtiger als Reproduzieren, weil ohne Überleben kann ich erst recht nicht reproduzieren. Und wenn man halt anfängt, nicht nur auf diese Gleichung des Überlebens zu schauen, sondern auch auf den Teil des Reproduzierens, dann fällt einem vielleicht doch mal früher auf, dass einem die Ressourcen nicht so richtig ausreichen, dass man vielleicht doch zu wenig schläft. Ein Beispiel ist, dass wir bei den Profisportlern oft nutzen, wenn du nicht einfach mehrmals am Tag einen Ständer bekommst, dann ist irgendwas nicht richtig. So, ja, und das ist was, was die Jungs sofort raffen, weil das denen wichtig ist.
Okay, betreust du dann nur also männliche Mannschaften
Ja.
oder gibt es dann bei dir auch weibliche oder
Du, ich glaube,
warte mal, was wäre
das
das
Weibliche.
Äquivalent für
Ja.
die weiblichen Zuhörer?
Geile Frage. Das Äquivalent für die weiblichen Zuhörer sind vor allem zwei Dinge: Menstruationsbeschwerden und unregelmäßiger Zyklus. Und das ist etwas, was gar nicht so selten ist. Meine Freundin schreibt gerade an einem Buch, das Absetzen der Pille. Wie viele Frauen damit Schwierigkeiten haben, dass sie einen unregelmäßigen haben. Mit der Pille ist das einfach. Du setzt die Pille ab, die Periode kommt, easy. Aber wenn du die Pille gar nicht mehr nimmst, wie wenige Frauen oder wie viele Frauen Probleme damit haben, einen natürlichen, regelmäßigen Zyklus zu haben. Spektakulär. Ich habe letztens eine Studie gelesen, da stand sowas drin, wie dass die Spermienqualität um circa 60% gesunken ist in der Weltbevölkerung, vor allem bei den Amerikanern.
Ja.
Und das ist das, worum es dann halt geht. Es geht nicht nur ums Überleben. Ich glaube, wir haben mit der Medizin, wie sie sie jetzt gibt, haben wir ein System, was absolut genial ist. Und darauf optimiert es, Überleben zu maximieren. Aber ich glaube, dieser Teil der Reproduktion, dieses Mojos, das geht jetzt ein bisschen verloren. Es gibt Hinweise darauf, dass zwar die Lebensquantität gestiegen ist über die letzten 30 Jahre, aber wir werden früher krank. Da gibt es einen Begriff in der Epidemiologie, der nennt sich funktionelle Lebensdauer. Also nicht nur Lebensdauer im Sinne von wann stirbst du, sondern funktionelle Lebensdauer. Und das bedeutet, ab wann bist du nicht mehr auf fremde Hilfe, also ab wann bist du auf fremde Hilfe angewiesen? Und wann muss dir jemand beim Ausziehen helfen oder beim Füttern etc.? Also quasi, wann bist du so krank, dass du zwar noch lebst, Aber von richtiger Lebensqualität kann man nicht mehr sprechen. Und da sind wir schlechter geworden. Wir werden früher krank und leben länger. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir das Leben oft nur auf das Überleben reduzieren. Aber ich glaube, beim Leben geht es um viel mehr. Und ich meine, das ist in meiner Arbeit mit Profisportlern ist es sehr, sehr offensichtlich. Da geht es um die Höchstleistungsfähigkeiten. Vielleicht bin ich deshalb auch so sensibilisiert, wenn ich mit Menschen, die keine sind, deswegen bin ich darauf vielleicht auch so sensibilisiert, dass ich frage, hey, wie steht es denn bei dir um dein Mojo? Freude, Energie am Tag, um deinen Drive, Dinge bewegen zu wollen, um die Bedeutung, die du in deinem Leben spürst. Und ich merke halt, dass das was ist, ja, wo Leute oft sich damit zufrieden gegeben haben, dass das nicht mehr da ist. Ich finde, das muss nicht sein.
Schlussendlich steckt ja eigentlich in jedem Drang, sich zu bewegen, auch diese Lebensfreude, dieses Ausdruck des inneren Kindes, was spielen möchte, dieser Homo Ludens, das wir in der Ausbildung gelernt haben. In jedem Menschen steckt eigentlich noch so ein Spielkind drin. Und wie du sagst, ein hohes Energielevel, Freude an der Sache zu haben, das sollte auf jeden Fall Ziel eines jeden Coaches oder Therapeuten in dem Feld auch irgendwo sein, das nicht einfach auszuklammern, und zu sagen, ja, wir wollen uns auf Funktionalität und auf Existieren limitieren, begrenzen. Hauptsache, wir können einfach ein paar Jahre hinten dranhängen, ohne wirklich gelebt zu haben. Und ja, also das merkt man auch auf jeden Fall, dass es auch Teil, wenn man deine Vorträge ansieht, das ist schon auch bei dir irgendwie so verwurzelt, dass du das auch mitgeben willst und dass du darüber hinausgehst. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch im Endeffekt hier mal darstellen oder vorlesen, was du in einem deiner Blogbeiträge bei Instagram geschrieben hast, nämlich dieses Prinzip von Order und Chaos. We are adapted for handling the known and the unknown, the standard and the structured and the chaotic, the rational and irrational, the linear and the emergent, the logical and the intuitive. We have two superpowers within us. One is for science, one is for art. One is for order and the other for chaos. Und so weiter. Und dann schließt du damit und sagst, Life, human performance and health is about having one foot in order and the other in chaos. One inside our comfort zone, the other outside of it. When we have one foot in order and one in chaos, then we are in Hashtag Bioflow. Auch ein ganz zentraler Begriff, den du oftmals verwendest. Warum ist es so bei dir so ein zentraler Punkt mit diesem Order und Chaos und dieses Dualistische?
Ich glaube, wenn ich mit Menschen arbeite, habe ich dabei so ein Gespür dafür, ob sie eingepfercht sind. Und zwar unabhängig davon, von wem sie eingepfercht wurden. Oft ist man auch von sich selber eingepfercht. Ob sie halt quasi eingepfercht sind oder ob sie ratlos sind. Also haltlos. Und wir können das mal, das ist ein unglaublich komplexes Konzept. Und wir können das mal versuchen, an einem einfachen medizinischen Beispiel so uns daran zu tasten. Es gibt in den psychiatrischen Krankheiten generell zwei große. Und zwar das eine ist die Depression. Und die Depression ist eine Krankheit im Endeffekt. Man hat nichts mehr, woran man sich festhalten kann. Man glaubt an nichts mehr. Und zwar auf eine Art und Weise, wie wir uns das alle gar nicht vorstellen können, wenn wir noch keine schwerste Depression hatten. Es ist einfach nichts mehr relevant. Und auf dem anderen Ende des Spektrums hast du die Manie. Die Manie ist etwas, das ist kannst du bezeichnen als eine Krankheit der Ausrufezeichen. Man ist auf alles ist klar. Ich weiß genau, wie die Antworten sind. Auf alles. Das ist der Weg. So müssen wir es machen. Und das ist die Antwort. Hier ist eine perfekte Zeichnung von der Flugmaschine. So kann man fliegen. So. Man ist also überhaupt nicht mehr in der Lage, loszulassen von vermeintlichen Antworten. Und beide Enden dieses Spektrums sind halt nicht geil. Die fühlen sich nicht gut an für die Leute. Und in der Balance liegt dann so die Magie. Also eigentlich in diesem Non-Dualismus liegt die Magie. Und wenn man das jetzt mal auf unser Leben betrachtet, ich glaube, ein einfaches Beispiel, ich gehe mal ein Beispiel bei mir selber. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich diese Lebensfreude maximal erlebt, diese Bedeutung, diesen Drive. Ich habe das Gefühl, ich tue ja was sehr, sehr Wichtiges, nicht nur für mich, sondern für die Leute um mich herum. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie ich das verloren habe. Warum? Weil ich mich in eine Struktur eingebaut habe, die mich selber limitiert hat. Ich habe eine Firma gegründet, ich hatte Mitarbeiter. Das ist alles sehr, sehr wertvoll und wichtig und geile Dinge. So. Aber ich habe gemerkt, ein Teil dieser Struktur hat mich ein bisschen limitiert, weil ich jemand bin, der eher auf dieser Chaos-Seite, dieser künstlerischen Seite des Spektrums sich bewegen möchte. So, und dann habe ich mich wieder in diese Richtung dieses Spektrums bewegen können und auf einmal spüre ich wieder diese Bedeutung und spüre dieses Leben. Und das ist das Gleiche, was ich mit einer Arbeit mit Athleten oder Menschen merke. Wenn man sie auf dieses Modell aufmerksam macht, ist, glaube ich, jeder Mensch gut in der Lage zu sagen, wo er auf diesem Spektrum halbwegs liegt, im Vergleich zu dem, wo er sich zu Hause fühlt. Manche eine würde vielleicht sagen, oh, ich fühle mich ein bisschen unsicher, ich glaube, ich bräuchte mal jemanden, der mir sagt, wie es geht, oder ich möchte mal lieber einen Job finden, dass ich einen Arbeitgeber habe, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und die fühlen sich dann gut und die spüren dann die Bedeutung und können Lebensfreude entwickeln. Manche sind auf der anderen Seite des Spektrums. Sie sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts mehr im Griff in meinem Leben oder mir wird die ganze Zeit nur vorgesagt, ich fühle mich fremdgesteuert. Und für die geht es dann darum, diese fremdgesteuerten Prozesse ein bisschen loszulassen, damit sie dort dann wieder Bedeutung erfahren. Und das ist in meiner Arbeit ein ganz, ganz zentraler Prozess, weil ich glaube, wir können so viel, wie wir wollen, über die Balance von Hormonen oder die zelluläre Balance sprechen, aber wenn wir Balance im Leben nicht haben, dann wird sich das alles immer wieder verschieben. Ich glaube, das ist fraktal. Das heißt, das, was auf der kleinsten Ebene abgeht, das zieht sich hoch auf alle anderen größeren Ebenen. So ein einfacher Merksatz, so hormonelle Balance ist dann möglich, wenn du Balance im Leben hast. Und das ist diese Balance zwischen Struktur und Chaos. Und beides hat Vor- und Nachteile. Wir können uns da so ein Beispiel, mit dem Beispiel können sich viele anfreunden. Wenn wir uns vorstellen, wir haben, so wir als Gesellschaft, wir haben ein kleines Dorf im dunklen Dschungel. Und dieses kleine Dorf, so, da haben wir Lagerfeuer, da wird gekocht, da werden Geschichten am Lagerfeuer erzählt, da haben wir ein Häuschen, was wir gebaut haben, und da leben wir dann so alle. So, irgendwann kommt aber der Punkt, wo wir merken, unsere Ressourcen gehen alle. Wir brauchen neues Feuerholz, wir brauchen neues Fleisch aus dem Dschungel. Jetzt ist die Frage, wer geht denn nach draußen in den Dschungel? Und es gibt einfach manche Menschen, die als Erster sagen würden, ja, ich will in den Dschungel gehen, ich will vorgehen. Und ich finde, dann sollte man das auch tun, weil man sich da zu Hause fühlt. Und es gibt manche Leute, die bleiben lieber am Lagerfeuer sitzen. Und es gibt manche Leute, die schlagen diese Brücke, die sagen, hey, okay, cool, geh vor, aber ich bleibe 100 Meter hinter dir, damit wir noch wieder zum Lager zurückfinden. Das heißt, es bildet sich so eine Menschenkette von Lagerfeuer in der Mitte der Sicherheit zu dem einen, der da vorne draußen ist und absolut in der Dunkelheit ins Auge starrt. Und jeder Mensch wüsste ungefähr, wo er sein würde in dieser Menschenkette. Und da fühlt er sich zu Hause, da spielt er Bedeutung und da sind wir wieder am Flow. Ich finde das so faszinierend, was mit Menschen passiert, wenn sie ihr Leben dahin ausgerichtet haben, die blühen auf einmal auf. Und deswegen ist dieses Konzept so wichtig für mich.
Wow. Super. Es heißt im Endeffekt einfach seine eigene Wahrheit leben. Man kann es auch auf dein Prinzip übertragen, wie du das Athletiktraining angehst. Das ist so spannend. In einem deiner neuesten Videos hast du gesagt, das ganze Team eines Staffs von der Eishockeymannschaft, jetzt in dem Fall, sollte eher als Organismus fungieren als Organisation. Sprich also als Symbiose. Und das macht auch perfekt jetzt Sinn, nachdem du das mit dem Lagerfeuer erzählt hast, mit dem Urwald. Manche Menschen möchten eben direkt in den Wald reingehen, die anderen eher am Lagerfeuer. Kann man das so vergleichen?
Exakt, das ist es. Exakt, das ist es. Ich glaube, wenn wir jedem Menschen die Möglichkeit geben, sich voll zu entfalten, dann wird sich daraus etwas bilden. Ein Organismus. Und dieser Organismus kann dann gemeinsam sich auf ein Ziel ausrichten. Und warum ich das so als Gegenpol in Organisation genannt habe, ist, weil Organisation wäre so dieses mechanische, okay, hier ist deine Aufgabe, mach das. Aber das nimmt so ganz subtil den Menschen die Möglichkeit zu sagen, ja, warte mal, aber ich fühle mich besser, wenn ich da an diesem Punkt des im Verhältnis zum Lagerfeuer und der Dunkelheit bin. Es geht also ein bisschen um Ausdruck. Und wenn wir das jetzt ein bisschen konkreter, vielleicht hören ein paar Manager zu und sagen, oh, was redet der? Redet der von Kommunismus und jeder kann machen, was er will? Nein, davon rede ich nicht. Auf gar keinen Fall, davon rede ich nicht. Ich rede davon, von der Balance zwischen Selbsterfüllung und maximaler Effektivität. Ein Beispiel von Google. Wenn wir über ein erfolgreiches Unternehmen reden wollen, lass uns über Google reden. Google hat eine Studie durchgeführt, wo sie analysiert haben, was sind die entscheidendsten Faktoren für die Funktion eines Teams. Google hat weltweit verschiedenste Teams und die haben analysiert, was sind unsere besten Teams und was macht diese Teams aus. Und was sie herausgefunden haben, der Nummer 1 Faktor ist Selbstausdruck. ist jeder Mensch in der Lage, sich so als Individuum, wie er ist, komplett ausdrücken zu können. Und da reden wir nicht nur über Freiheit von Sprache, sondern reden wir von Freiheit von Ideen, da reden wir von Freiheit von Machen, Handlung, dass jeder sich voll entfalten kann. Ich glaube, jeder, der zuhört, weiß genau, was das heißt. Ich habe in Sportteams gearbeitet, wo das nicht da war. Wo Spieler durch die Kabinengänge gegangen sind und jeder hatte Angst um seinen Job. Jeder hatte Angst zu zeigen, wer wirklich ist. Jeder war der Spieler, der Leistung bringen muss. Aber niemand konnte zeigen, dass er auch der Christian ist oder der Michael, der auch Ängste hat und Sorgen und Bedürfnisse und Träume. Und weißt du, was ich meine? Ja, und ich habe in Teams gearbeitet, wo genau das existent war. Und wir waren besser. Wir waren besser. So, man denkt, die mexikanische Fußballnationalmannschaft hat einen Sportpsychologen, der genau über dieses Konzept mit dieser ganzen mexikanischen Fußballnationalmannschaft, die uns blank gemacht haben als Deutsche in der Fußball-WM, genau über dieses Konzept hat er gesprochen. Selbstausdruck. Und zwar, das bedeutet, komplett frei in der Kabine miteinander umgehen zu können. Komplett frei. Weil wenn wir Verletzlichkeit nach innen zeigen, dann können wir Stärke nach außen zeigen.
Geil, super geil. In dem Kontext kann man auch noch eines hinzufügen, was ich mal bei Wolfgang Unsold im Seminar gelernt habe. Mannschaften werden teilweise nach ihren Neurotransmittertypen aufgestellt. Das heißt, es gibt einen, der vielleicht GABA-dominant ist, der andere Acetyl-dominant. Und so wurde das Ganze dann quasi aufgestellt, eine ganze Mannschaft, dieses Konzept. Weiterhin kann man sagen, dass dein Logo dann auch richtig greifbar Sinn macht, denn du hast ja auch das Gehirn dargestellt als dein Logo. Und zwar die eine Gehirnhälfte, creative, right brain, bunt, ausdrucksstark und die andere eben strukturiert, logisch ausgerichtet. Und wenn man den Mikro- und den Makroorganismus oder die Mikro- und Makroebene so sieht, eine Struktur, egal ob ein Unternehmen oder eine Mannschaft, das so zu betrachten und dann wieder auf der Makroebene, da macht es einfach Sinn. Das ist stimmig.
Ja, genau. Dann sind wir nämlich wieder bei dem Thema Fraktalität. Es geht darum, Prinzipien zu identifizieren, die auf Mikro-, Meta- und Makroebene anwendbar sind. Ich glaube, das ist eines dieser Prinzipien, ob wir über Zellstoffwechsel reden oder über Gesellschaft. Das ist ein Prinzip, was anwendbar ist.
Und in deiner Funktion oder Tätigkeit als also Athletiktrainer, ich finde es total spannend, weil wir schon so viele philosophische Sachen angekratzt haben. Aber einfach, um den Zuhörern auch das Bild zu geben, du betreust ja Mannschaften, also im Eishockey hast du viel gemacht oder bist du tätig, Basketball habe ich gesehen, Volleyball. Das ist also so deine Haupttätigkeit, richtig, dass du der Coach bist für die Mannschaften?
Jetzt aktuell nicht mehr. Ne? Ich habe ja 10 Jahre lang All-Out-Performance-Training geleitet als Unternehmen und da war es genau so, dass ich ein Team von Coaches hatte, die wir ausgebildet haben und dann sind wir zu Mannschaften, zu Profisportteams gegangen und haben diese Teams dann gemeinsam betreut. Zum Beispiel haben wir die Eishockey-Nationalmannschaft betreut, da war dann der Robert Mager vor Ort. Ich war regelmäßig, aber nicht immer vor Ort und so haben wir gemeinsam dann ein paar versucht, diese Prinzipien zu implementieren. Genauso haben wir das mit einer österreichischen Eishockeymannschaft gemacht und mit einer Eishockeymannschaft in Wolfsburg, wo wir auch immer einen Coach vor Ort hatten. Und ich war die letzten 2-3 Jahre im Hintergrund viel aktiv und war regelmäßig dort, aber nicht immer. Und so habe ich die letzten Jahre gearbeitet mit All Out Performance. Diese Firma wurde jetzt von Robert Mager übernommen. Der leitet die jetzt weiter. Und ich bin im Januar mit Bioflow Medical, die Firma, die habe ich gegründet, um genau diese Prinzipien halt so in den Gesundheitsbereich reinzubringen. Das heißt, diese Prinzipien aus dem Leistungssport, aber auch dieses Philosophische, was wir eben besprochen haben, diese fraktalen Prinzipien, die einfach überall gelten, mit ein paar praktischen Lösungen zu behaften und in den Gesundheitsbereich reinzubringen.
Es gibt einen Bereich auf deiner Webseite, nochmal einen Wissensbereich, nämlich Functional Medicine. Da möchte ich auf jeden Fall noch reintauchen. Es ist ein super, super interessantes Out-of-the-Box-Thema. Nämlich, gehen wir gleich mal her zu deinem Artikel The Transforming Magic of Psychedelic Mushrooms. Also die Magie hinter den magischen Pilzen sozusagen. Es geht quasi in Anführungszeichen um Drogen. Dazu ein Zitat, was in dem Artikel steht. We saw unfold in 6 hours what our patients would often only see in 6 years traditional therapy, nachdem jemand eben diese Magic Mushrooms, diese magischen Pilze bekommen hat. Jetzt einfach mal komplett Viele werden jetzt denken, wow, in welche Richtung geht das jetzt? Aber mal komplett wertungsfrei. Was kannst du zu dem Thema sagen? Du hast da auch in Richtung Schizophrenie, Research, also Nachforschung gemacht. Was ist das potenzielle Anwendungsgebiet von solchen Magic Mushrooms? Oder es geht bei dir auch teilweise um CBD, Cannabidiol. Was ist der Effekt davon?
Ja, du hast es schon richtig gesagt. Lass uns darüber wertungsfrei reden. Wir hatten vor ein paar Minuten darüber gesprochen, dass man in der Natur keine Grenzen ziehen kann. Alle Grenzen, die man zieht, sind menschengemacht und muss man immer wieder evaluieren, ob die auch richtig gezogen wurden. Deshalb lass uns bei diesem Thema nicht über Drogen und Magic Mushrooms reden, sondern lass uns über Wirkstoffe reden, physiologische Wirkstoffe. Und die Physiologie hat keine Moral und für die Physiologie gibt es kein Gut oder Schlecht, sondern es gibt nur einen Effekt. Und dieser Wirkstoff, um den es jetzt halt geht, das ist Psilocybin. Psilocybin ist ein Wirkstoff, den es unter anderem in Pilzen zu finden gibt. Und dieser Wirkstoff ist relativ ähnlich zu dem Wirk zu der, zu dem Wirk also der Wirkmechanismus ist relativ ähnlich zu dem Wirkmechanismus, den DMT hat. Und DMT ist ein Stoff, der sich in dem aus dem Amazonasgebiet bekannten Ayahuasca befindet. DMT ist aber auch ein Stoff, den die menschliche Zirbeldrüse ausschüttet. Man hat das bei Ratten schon nachweisen können. Es gibt starke Hinweise darauf, dass es bei Menschen auch der Fall ist, dass die Zirbeldrüse dieses DMT ausschüttet und dass das mitverantwortlich ist für das Traumerlebnis. So, und was dieses Psilocybin dann wirklich neurophysiologisch macht, ist, dass die alten bekannten Bahnen, die das Gehirn sich so angelernt hat, komplett aufgebrochen werden für ein paar Stunden. Wir hatten über diese Balance zwischen Struktur und Chaos gesprochen. Wenn ein Baby zur Welt kommt, dann sagt es das Wahrste, was es jemals sagen wird. Es sagt nämlich da. Und dann sagen wir, nein, 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 das ist nicht da, das ist ein Stuhl. Okay, aber das ist eine funktionelle Anpassung. Das ist eine funktionelle Anpassung, dass das Baby sagt, das ist nicht da, das ist ein Stuhl. Also das merkt sich das. Ne? Und dann wird das eingespeichert in gedanklichen Bahnen. Und so lernen wir halt ganz viele verschiedene Dinge. Das erste Mal, als das Baby sieht, dass der Vater mit einem T-Shirt vor ihm steht, denkt es, wow, ein schwebender Kopf. Und irgendwann rafft das Baby halt, nee, 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 das ist ein Mensch, der unter einem T-Shirt ist. Und das ist zum Beispiel ein Lerneffekt, den wir als Kind mit 1,5 Jahren, 2 Jahren haben. Das nennt sich dann Objektpermanenz. Dass ein Kind lernt, nur weil ich mich hinter einer Gardine versteckt habe, heißt nicht, dass ich nicht mehr da bin. Das muss man erstmal lernen. So, und das sind halt funktionelle Anpassungen des Gedächtnisses. Es gibt dann aber auch unfunktionelle Anpassungen. Und das bedeutet, wir sind an irgendeinem Punkt in unserem Leben sehr hilfreich gewesen. Zum Beispiel hat unsere Mutter uns mit einer Oder warte mal so, unsere Mutter hat sich an der Banane verschluckt und musste daraufhin ins Krankenhaus. So, und jetzt haben wir Angst vor Bananen, weil wir uns das eingeprägt haben. So. Und es gibt auch andere Ängste, mit denen wir im Leben konfrontiert sind, die über Dinge, die wir in unserem Leben erfahren haben, sich als Glaubenssätze oder als Erfahrung einfach eingespeichert haben. Und dadurch bildet sich so eine Struktur im Gehirn, die immer hilfreich sein kann, aber in manchen Punkten auch eben nicht hilfreich. Und gerade wenn wir so über das Thema Depression sprechen oder andere ziemlich aussichtslose Zustände im Leben, dann geht man davon aus, dass das viel damit zu tun haben kann, dass man sich eben solche eingespeicherten Gedankenmuster immer wieder wiederholt, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr anwendbar sind jetzt gerade in der aktuellen Realität. So, und so erklärt man sich das, wie auch Psilocybin funktioniert. Nämlich Psilocybin macht Folgendes. Während normalerweise nur so 20% deiner Gehirnareale sehr, sehr strukturiert miteinander verbunden wären, nimmst du Psilocybin und auf einmal interagiert jedes Neuron in deinem Kopf mit allen anderen gleichzeitig. Das ist pures Chaos. Pures Chaos. Und natürlich redet man dann auch von spirituellen Erfahrungen bei sehr hohen Dosen, ja, dass man mit der Einheit der Welt auf einmal konfrontiert wird, dass man das auf einmal nicht nur denkt, dass alles eins ist, sondern auf einmal spürt man es, dass alles eins ist. Aber ich denke, das ist erstmal so ein, lass uns das mal, wenn wir jetzt ein bisschen medizinisch-wissenschaftlich sprechen, so ein bisschen beiseite schieben, auch wenn ich glaube, dass das ein zentraler Aspekt ist. Aber worum es halt bei dem Wirkstoff Psilocybin halt wirklich geht, ist, dass man in diesen 6 Stunden, wo man durch dieses Erlebnis fährt, die Chance bekommt, viele Dinge, die man für richtig geglaubt hatte, einfach nochmal zu reevaluieren. So erkläre ich mir den Wirkmechanismus, beziehungsweise so erklärt man sich den Wirkmechanismus von Psilocybin. Okay, was sind jetzt die Effekte? Man weiß, dass ca. 80% aller Leute mit behandlungsresistenter Depression. Das heißt, das sind Leute, die haben schon CBT, also Cognitive Behavioral Therapy hinter sich, die haben schon Medikation hinter sich. Und ca. 80% dieser Leute mit behandlungsresistenter Depression, also nicht irgendwie so ein dahergelaufener Teenager, der sagt, ja, ich bin depressiv. Nein, behandlungsresistente Depression. 80% dieser Leute sind nach einer einmaligen Behandlung mit Psilocybin fast symptomfrei, beziehungsweise mindestens mit stark reduzierten Symptomen. Auch ein Jahr nach Behandlung noch. Und ich finde, das ist etwas, das man nicht ignorieren sollte. Das Imperial College in London hat dazu diese Forschung betrieben. Das heißt, es ist auch nicht irgendein Wald- und Wiesenkrankenhaus, was das geforscht hat. Und die Johns Hopkins University, die hat seit 15 Jahren ein Research-Programm zu diesem Thema Psilocybin und hat halt neben diesen depressionsverbessernden Effekten auch gesehen, dass die Leute einfach eine gesteigerte Lebensqualität berichten. Sie haben eine erhöhte der Wert der Kunst in ihrem Leben spielt und Schönheit, der ist gestiegen. Sie spüren mehr Bedeutung im Leben. Und die haben Befragungen gemacht von dem Umfeld der Leute. Das heißt, die haben nicht nur die Leute, die das genommen haben, befragt, sondern auch die Freunde und Familie. Und da wurde auch berichtet, dass auch ein Jahr nach der Behandlung, nach der einmaligen Behandlung, die Leute berichten, dass dieser Mensch einfach umgänglicher geworden ist. Er ist mehr familienbestrebt, er ist mehr besserer Kommunikator, er ist liebevoller. Und ich finde, das ist was man nicht ignorieren sollte. Und das wird ja auch nicht ignoriert. In den USA wird Intensivforschung dazu betrieben, weil die natürlich jetzt ein Problem haben. Die ganzen Veteranen kommen aus den Kriegsgebieten zurück und die haben eine Epidemie von psychiatrischen Erkrankungen. Und deswegen sind die auch willig, diesen Weg zu gehen und vielleicht auch mal diese Kategorie Droge ein bisschen neu zu evaluieren.
Die meisten Medikamente sind einfach nur Chemiekeulen. Sie führen zu einer kurzfristigen Verbesserung und das war es letztendlich. Das ist leider so. Und ich finde es aus dem Grund so wichtig, dass man auch out of the box denkt und handelt, so wie du es machst.
Ja, aber ich würde das ein bisschen qualifizieren. Also gerade wenn wir über Depression sprechen, Depression ist etwas, wo auch mit all den Nebenwirkungen, die psychiatrische oder die antidepressive Medikamente halt haben, jemand, der wirklich tief in einer Depression steckt, dem kann das helfen, sich an dem letzten bisschen Leben festzuhalten. Und ich würde niemandem davon abraten, der in einer schweren Depression steckt, würde ich niemandem davon abraten, nicht den normalen pharmakologischen Weg zu gehen. Ich glaube, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind alles Wege, die man, wenn man sich stabilisiert hat, wenn man wieder ein bisschen Ordnung in sein Leben reinbekommen hat, deswegen die Balance immer wieder, dann sind das alles Wege, die man erforschen sollte. Welche Rolle spielt Ernährung? Welche Rolle spielt Lebensstil? Welche Rolle können meine Glaubenssätze spielen? Das macht ja auch die kognitive Verhaltenstherapie. Die macht ja auch genau das. Nur sagen wir, die kognitive Verhaltenstherapie ist das Segelschiff und Psilocybin kann das Raketenschiff sein, so ungefähr. Ja, also das, was du eben gesagt hast, kognitive Verhaltenstherapie 6 Jahre, Psilocybin 6 Stunden. Aber wirklich, ich glaube, es ist wichtig, auch wenn du zum großen Teil recht hast, dass viele Medikamente halt überverschrieben werden und so. Ich finde, gerade bei den psychiatrischen Erkrankungen, ich möchte nicht, dass ein Zuhörer da ist, der vielleicht in Situation steckt und daraus mitnimmt, nimm diese Medikamente nicht, weil das wäre fahrlässig und das sollte man nicht tun. Ich glaube, jeder sollte die psychiatrischen Medikamente nehmen und diesen Weg erstmal gehen, um Stabilität in seinem Leben zu kreieren.
Und dann Hilfe, ja. Ja, also klar, Hilfe. Zuerst mal sich selber helfen lassen, Hilfe holen und den Weg zu gehen, das ist auf jeden Fall richtig. DMT ist eine spannende Sache. In dem Zusammenhang gibt es auch, glaube ich, die Aussage, dass es bei Nahtoderfahrungen auch ausgeschüttet wird. Und Graham Hancock ist da auch ein Autor, der sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass Ayahuasca und solche Sachen, glaube ich, auch erforscht werden und auch mit einer gewissen Seriosität behandelt werden, das Thema. Mhm.
Lass mich zu den Nahtoderfahrungen, weil das finde ich spannend, dass du das gesagt hast, zu den Nahtoderfahrungen was sagen. Ich war in Berlin auf einer Konferenz für psychedelische Substanzen. Und da wurde von einem Team, ich glaube, es war ein israelisches Team, die hatten Forschung vorgestellt, dass Leute, die Angst vor dem Tod haben, dass es für die auch hilfreich sein kann, solche Substanzen zu nutzen. Und wir hatten jetzt über das Thema Depression gesprochen, aber es gibt noch eine andere große Klientel, das sind die palliativen Patienten, vielleicht Leute mit einer finalen Krebsdiagnose oder Leute, die in irgendwelchen palliativen Einrichtungen an anderen Krankheiten vielleicht noch 6 Monate, vielleicht 8 Monate und vielleicht auch ungewiss ein paar Wochen oder Tage noch zu leben haben. Das ist natürlich nicht für jeden, also für die meisten Leute wird das eine unglaublich schwere Situation sein, damit umzugehen, auch für die Familie. Und man nimmt diese Angst vor dem Tod einfach wahr, man ist ungewiss. Und was man gemacht hat, ist, weil genau das, was du berichtet hast, nämlich dieses DMT und auch Psilocybin, schon etwas von Nahtoderfahrung hat. Es gibt diesen einen Effekt, der nennt sich Ego-Death. Also wenn man eine hoch genug Dosis Psilocybin oder DMT nimmt, dann hat man eine komplette Auflösung aller Grenzen. Dich gibt es nicht mehr. Nichts gibt es mehr. Du löst dich komplett in die Unendlichkeit auf. Und dieses Erleben hat man dann, was im Endeffekt sehr vergleichbar ist mit dem Tod. Und was diese Forschungsgruppe herausgefunden hat, ist, dass es sehr hilfreich sein kann, das zu probieren, weil die Leute dann die subjektive Angst vorm Tod viel, viel geringer haben. Es ist dann fast schon so eine nicht Zuversicht, aber auch keine Freude, dass man dann endlich tot ist. Nein, aber man geht einfach nicht mehr so ängstlich in das hinein. Nicht so unwissend und nicht so negativ, sondern eher so, hey, das ist der ewige Kreis.
Es ist eine positive Gelöstheit, Akzeptanz, ein Loslassen, wo du einfach nur bist und weißt, dass alles in Ordnung ist. Also ja. ich erzähle es jetzt, ohne DMT genommen zu haben. Also ich hatte es natürlich genommen, aber so stelle ich mir das vor und ja, also so kann ich das mir vorstellen.
Ja, und ich glaube, einfach nur aus rechtlichen Gründen sollten wir auch hier auf jeden Fall nochmal sagen, dass das in keinster Weise medizinische Empfehlungen sind. Psychedelische Drogen sind in Deutschland illegal und jegliche Form von Experimenten raten wir von ab. Also ich zumindest, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant, sich darüber Gedanken zu machen, warum denn solche Urvölker wie im Amazonas dann halt auch am Ayahuasca nehmen. Und ich meine, das spricht ja schon für sich, allein die Tatsache, Patienten mit 6 Jahren, dass sie quasi die gleichen Erfolge dann in 6 Stunden haben. Oder ja, also da muss ja schon irgendwie was dran sein, oder ist auf jeden Fall interessant.
Ja, das ist also diese ganzen Geschichten drumherum, wenn man näher reingeht, du sagst so mit den Urvölkern, das ist ja tausende Jahre alt. Es gibt Theorien und Hypothesen, die aufgestellt wurden, dass der Erstkonsum eines Säugetieres von Pilzen und dadurch diese psychedelische Erfahrung war der Ursprung von Bewusstsein, der Ursprung menschlicher Intelligenz fast schon. Auch wo es ist auch was, wo Graham Hancock viel drüber spricht. Es gibt die Geschichte, dass wer war das, Moses oder Abraham, ich bin jetzt nicht so bibelfest, an einem brennenden Dornbusch vorbeigegangen ist, und das war eine Akazie. Und eine Akazie hat DMT. Und wenn du die anzündest, dann rauchst du im Endeffekt DMT und auf einmal wird ihm Gott präsent. Also es gibt viele, viele Hinweise, auch dass in der Bibel die verbotene Frucht, dass das vielleicht gar kein Apfel war. Also es ist eine sehr entertaining, sehr, sehr, sehr unterhaltsam von all dem Ganzen. Ich versuche mich in meinen Artikeln, wer den lesen möchte, kann das gerne machen, versuche ich mich auf die wissenschaftliche Basis davon zu reduzieren. Weil ich glaube, diese Storys, die kann man überall nachlesen. Ich glaube aber, mir ist es zumindest wichtig, dass das auch ein bisschen mehr auf den Schirm der wirklichen Wissenschaft, der wirklichen Medizin kommt, dass Patienten von den potenziellen Benefits auch relativ bald profitieren können.
Gerrit, ich finde das A, mutig und B, relevant, besonders in der heutigen Zeit, das zu tun. Denn ich denke, die holistische Zeit ist gekommen, die Zeit, dass man interdisziplinär arbeitet und dass man einfach nicht nur mechanistisch wie in den 70ern die DNA mit Bausteinen zeigt, sondern im Endeffekt ganzheitlich denkt, dass Vibrations, Energie einfach Teil der Sache sind. Von dem her, ich weiß, dass deine ganze Arbeit in so viele Branches, in so viele Zweige reingeht. Ich wollte eigentlich auch noch in dem Punkt Sportmedizin, also wieder mehr wissenschaftlicher mit dir diskutieren. Aber jetzt sind wir auch schon wieder über der halben Stunde drüber. Und der Tag geht auch noch weiter bei mir. Deswegen, ich danke dir wirklich herzlichst. Es war ein faszinierendes Gespräch mit dir für alle Erkenntnisse, für alle Aspekte, die du hervorgebracht hast. Die Webseite ist gerritkäferstein.com und Instagram derperformance.doc. Und dann haben wir noch deinen Podcast, Order and Chaos Podcast. Schaut es euch an, Leute, es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören euch und vielen Dank dir, Gerrit.
Markus, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Alles klar. Mach's gut, Leute, ciao.
Ciao.